das Land Nordrhein-Westfalen.
Unser Land.
Das industrie- und volksreichste Land der Bundesrepublik.
Geschichten aus 75 Jahren Nordrhein-Westfalen. Der Podcast zur Jubiläumsausstellung in Düsseldorf. Folge 6. Ein neuer Wind. Nirgendwo in Deutschland gab es so viel dicke Luft wie in Nordrhein-Westfalen. Zumindest bis Mitte der 80er Jahre. Seitdem ist über dem Ruhrgebiet wieder blauer Himmel zu sehen. Aber wie schafften es die Nordrhein-Westfalen, für frische Luft zu sorgen? Und warum ging es dabei auch schon mal ziemlich windig zu?
Das habe ich mir nicht vorgestellt, was da für ein Wind pfeift. Dieser wahnsinnige Blick überall, wo immer man hinguckt, guckt man ja in die Weite und nach unten.
Am 23. Februar 1983 steht Katrin Pittermann auf einer Leiter, mehr als 100 Meter über dem Boden. Ihr Ziel? Die Plattform eines Kraftwerkschornsteins. Zusammen mit 5 anderen Umweltaktivistinnen und Aktivisten will die Studentin ein Transparent aufhängen. Auf einem Schornstein des Braunkohlekraftwerks Frimmersdorf bei Grevenbruch.
Je höher man auf so einer Leiter klettert, desto windiger wird es. Und dann habe ich immer gedacht, jetzt nicht runtergucken und nicht raufgucken. Also habe ich immer nur auf den Schornstein geguckt, der ganz und gar aus Backstein war, und habe an die Häuser in Holland gedacht, die auch aus so einem roten Backstein gebaut sind. Und so habe ich mich dann hochgekämpft, ohne nach unten oder nach oben zu gucken.
In etwa 160 Meter Höhe entfalten die Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltschutzorganisation Robin Wood schließlich ihr riesiges Transparent. Stoppt den sauren Regen, ist darauf zu lesen. Ein Protest gegen den Ausstoß von Schwefeldioxid durch die Schornsteine des RWE-Kraftwerks und anderer Industriebetriebe. Der saure Regen und das damit verbundene Waldsterben geben der Umweltbewegung in Nordrhein-Westfalen Auftrieb. Spektakuläre Aktionen wie die in Frimmersdorf sind Höhepunkte eines rund 2 Jahrzehnte währenden Bürgerprotests für reine Luft. Begonnen hatte der zunächst eher unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. Es waren Bürgervereine in Nordrhein-Westfalen, wie etwa der in Essen-Dellwig, die sich als erste um das Thema kümmerten.
Das muss man sich dann wirklich so vorstellen, die sind in einer Gastwirtschaft zusammengekommen, die Mitglieder des Bürgervereins und Interessierte, da waren dann auch schon Vertreter der Politik anwesend, man hat das also auch schon zur Kenntnis genommen. Dann saßen die in so einer Gaststätte, Zigarren, Zigaretten, Bier stand auf den Tischen, alles war verraucht und die reden dann eben über die Reinhaltung der Luft. Also auch ein bisschen ein Widerspruch vielleicht, aber eine ganz, ganz wichtige Initiative, weil die dann vor allen Dingen auch anfingen, sich zu vernetzen.
Sagt Christian Möller von der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen gründeten sich auf diese Weise schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre die ersten Umweltinitiativen. Aus gutem Grund.
In Deutschland war sicherlich um 1960 herum Nordrhein-Westfalen, das Ruhrgebiet speziell, das Land mit der schlechtesten Luftqualität. Einfach durch die wahnsinnige Ballung an Schwerindustrie, die wir hatten, die nicht entstaubt war. Allein schon 90 Hochöfen oder ungefähr 60 Siemens-Martin-Öfen, die haben einen unglaublichen Dreck erzeugt. Oder 90 Kohlekraftwerke, wer redet noch davon? Alle nicht entstaubt, alle ohne Rauchgasreinigung.
Weiß Peter Bruckmann. Früherer Abteilungsleiter im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Anfang der 60er Jahre pusten qualmende Schornsteine jedes Jahr 300.000 Tonnen Staub und 4 Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Luft. Mit gravierenden Folgen für die Menschen.
Und das Ganze ist natürlich auch sehr schädlich für die Gesundheit der Menschen. Das heißt, wir haben ansteigende Krebsraten, wir haben Lungenkrankheiten, Bronchitis. All das plagt die Menschen. Und dieses Bild von der Hausfrau im Ruhrgebiet, die morgens erst einmal mit dem Besen die Fensterbank kehren muss, weil eben diese ganze Flugasche und der Staub niedergegangen ist, das ist eben wirklich Alltag der Menschen.
Der Essener Arzt Clemens Schmeck beobachtet, dass vor allem die Gesundheit der Kinder leidet. Als Vorsitzender des Bürgervereins Essen-Dellwig stellt er gegen das Hüttenwerk Oberhausen Strafanzeige wegen Körperverletzung.
Das ist natürlich gescheitert, aber daraufhin haben die dann innerhalb des Bürgervereins die sogenannte Interessensgemeinschaft gegen Luftverschmutzung, Schäden durch Luftverunreiniger gegründet, also so ein ganz komplizierter Name. Später hießen die dann im Volksmund nur IG Schmutz und die waren dann vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren sehr aktiv, haben sehr viel Protest gemacht.
Rückendeckung bekommen die Bürger im Ruhrgebiet vom damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Willy Brandt. Im April 1961 macht er auf einem SPD-Kongress in Bonn erstmals eine umweltpolitische Forderung zum Wahlkampfthema.
Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden.
Doch auch in Düsseldorf erkennt die Politik, dass etwas geschehen muss. Erkenntnisse aus einem Informationsfilm der Landesregierung.
Der technische Fortschritt präsentiert die Rechnung. Dem Menschen, der unter Licht- und Luftmangel zu leiden hat. Dem Vieh, dem das Futter verdorben wird. Der Landschaft, die unter der ständigen Begasung mancher Werke erstickt. So konnte es nicht weitergehen.
In Düsseldorf will die Regierungskoalition aus CDU und FDP nicht länger auf eine bundesweite Regelung warten. Im April 1962 verabschiedet der Nordrhein-Westfälische Landtag ein Landesemissionsschutzgesetz.
Da ist sozusagen Nordrhein-Westfalen vorgeprescht. Es gab zu dem Zeitpunkt schon Initiativen auch auf Bundesebene, etwas gegen Luftverschmutzung zu machen. Aber weil eben der Druck in Nordrhein-Westfalen so hoch war, ist man hier vorausgegangen.
In Nordrhein-Westfalen, wo die Menschen durch Bevölkerungs- und Industrieballung am meisten betroffen sind, hat die Landesregierung Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung eingeleitet. Sie schreibt vor, bis zum 31. Dezember 1967 muss der braune Rauch verschwinden, dürfen Stäube und Abgase der Zementindustrie die Umgebung nicht mehr belästigen. Auch der Rauch aus den Kraftwerken wird auf ein Minimum eingeschränkt.
Dieses Gesetz war aus heutiger Sicht noch relativ schwach aufgestellt, was so Sanktionsmöglichkeiten und auch Ziele anbelangt. Und letztlich kam dann 1974 das Bundesemissionsschutzgesetz, das dann tatsächlich ein weiterer Meilenstein war und das sich sehr stark, schon vom Namen her, eben am Landesemissionsschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen orientierte.
Die Industrie wird verpflichtet, Staubfilter in ihre Abgasanlagen einzubauen. Doch das zieht sich über mehrere Jahre hin. Zunächst herrscht weiter dicke Luft.
Und 1962 im Dezember kam es zu einer ganz schlimmen Smogperiode. Es gab damals eine Übersterblichkeit von 30% im Kern des Ruhrgebietes innerhalb von einigen Tagen. Und man konnte das messen, mit wie schlecht die Luftqualität tatsächlich war, was Schwefeldioxid betraf. Staub konnte man auch messen, den hat man ausgewogen und insofern hatte man zwei wichtige Luftverunreinigungen, die man derzeit schon mit einfachen Methoden messen konnte.
Neue Messmethoden brachten die dramatischen Ausmaße der Luftverschmutzung ans Tageslicht. Um 1960 hatten Wissenschaftler damit begonnen, die Luftqualität systematisch zu kontrollieren. Möglich wurde das unter anderem durch eine Erfindung des Essener Chemikers Heinrich Stratmann. Der spätere Chef des Landesamtes für Emissionsschutz erfand ein innovatives Instrument zur Messung der Luftverschmutzung, den nach ihm benannten Stratmann-Koffer. Ein Exemplar ist jetzt in der Jubiläumsausstellung Unser Land in Düsseldorf zu sehen. Ein etwas klobiger Edelstahlkasten mit verschiedenen Glasröhrchen und einer Art Messuhr. Heute wirkt das Gerät etwas altertümlich.
Aber damals war das hochmodern, weil man das nämlich auf einen Wagen oder in ein Auto stellen konnte. Und dadurch war das dann mobil. Das heißt, der Stratmann konnte überall in Nordrhein-Westfalen die Schwefeldioxidkonzentration messen, beispielsweise auf dem Kölner Dom. Der wurde dann aber später mit seinem Team auch außerhalb Nordrhein-Westfalens angefragt, zum Beispiel auf dem Berliner Funkturm. Er hat in München hat er die Schwefeldioxidkonzentration gemessen, in Schweden, in Paris. Mit diesem Gerät hat er eben dazu beigetragen, wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten.
Schon wenige Jahre später wird der Koffer zwar durch modernere Messinstrumente abgelöst, doch Stratmann hatte mit seiner Erfindung Pionierarbeit geleistet. Vor allem, er lieferte Beweise dafür, wie schädlich Schwefeldioxid wirklich ist.
Es gab dann große Versuche, die hat Stratmann auch durchgeführt, in Biersdorf. In Biersdorf, da wurde in einem Industriebetrieb ziemlich viel Schwefeldioxid freigesetzt und auf dem gegenüberliegenden Berghang kam es zu starken Vegetationsschäden. Und Stratmann konnte nachweisen, dass das auch die schwefelhaltigen Industrieabgase dieses Betriebes war.
Doch bis daraus Konsequenzen folgen, dauert es. Noch bis 1987 senken sich mehrere Male Smogglocken über das Ruhrgebiet.
Das konnte man mit Händen greifen und man konnte es riechen. Es war richtig ein saurer Geruch von Schwefeldioxid. Es war unheimlich trübe und man konnte den Staub fast sehen.
Anders als beim ersten heftigen Smog 1962 ist die Landesregierung jedoch nun vorbereitet. Eine 1963 erlassene Smogverordnung legt ab bestimmten Grenzwerten den Verkehr oder Betriebe still. Smogfahrverbote wirbeln den Alltag der Menschen durcheinander. Das gilt auch für die Belegschaft der damaligen Landesanstalt für Emissionsschutz in Essen, wo die Luftqualität kontrolliert wird. Die ehemalige Mitarbeiterin Bärbel Potmann erinnert sich an den Smog im Januar 1979.
Wir waren morgens zum Amt gekommen und nachmittags durfte ich nicht mehr nach Hause fahren.
Lange Fußmärsche waren die Folge. Bei den Smog-Ereignissen der 80er Jahre war dann klar, dass Potmann ihre Arbeit ohne Auto wohl kaum mehr erledigen konnte. Doch gerade in der Zeit des Smogs wurde die Mitarbeiterin der Luftschutzbehörde ja dringend gebraucht.
Und so kam ich an diese Ausnahmegenehmigung, dass ich fahren konnte und meinen Dienst hier aufnehmen konnte, um zum Beispiel zwischen den Abteilungen der Öffentlichkeitsarbeit und dem Ministerium tätig zu sein. Also sprich, man musste Unterlagen hinbringen und so weiter. So war das.
Bärbel Potmanns Ausnahmegenehmigung vom Januar 1985 ist heute museumsreif und in der Jubiläumsausstellung Unser Land in Düsseldorf zu sehen. Die Smogereignisse der 80er Jahre zeigen, dass Staubfilter in den Schornsteinen allein nicht ausreichten. Das Schwefeldioxid aus den Abgasen bedroht weiter Mensch und Natur.
Wir hatten dann Tagesmittelwerte für Schwefeldioxid, die lagen über 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter. Heute ist ein normaler Tagesmittelwert nicht bei 5 vielleicht. Und es gab auch 1985 eine Übersterblichkeit von 7% im Ruhrgebiet an diesen 3 oder 4 Tagen.
Dabei ist es schon damals technisch möglich, das schädliche Schwefeldioxid zu filtern. Aber die Entschwefelung der Abgase ist teuer, vor allem die Umrüstung alter Industrieanlagen. Die Unternehmen wehren sich deshalb dagegen.
Dann kam aber den luftreinen Haltern ein Faktor zugute in der Öffentlichkeit, nämlich das Waldsterben. Das Waldsterben war damals ein großes öffentliches Thema und das hat der Luftreinhaltung einen riesen Schub gegeben, weil die Öffentlichkeit dann auch Druck gemacht hat und dann waren auch die Rauchgasreinigung durchzusetzen.
Im Juni 1983 ist es soweit. Der Bundestag beschließt eine neue Verordnung zur Rauchgasentschwefelung. 4 Monate, nachdem Katrin Pittermann auf den Schornstein des Frimmersdorfer Kraftwerks kletterte. Die Verordnung legt fest, dass künftig neue Kraftwerke mit Entschwefelungsanlagen gebaut werden müssen. Altanlagen sollen innerhalb von 5 Jahren nachgerüstet werden.
Das war ein Riesenfortschritt. Und diese ganzen Fortschritte kann man in den Zeitreihen der Luftqualität sehr gut nachempfinden. Um einen Faktor 40 hat sich die Luftqualität verbessert bei Schwefeldioxid, bei Staub in etwa um einen Faktor 10. Man kann einfach sagen, dass die Luftqualität, was Schwefeldioxid angeht, spielt heute kaum noch eine Rolle. Bei Staub, bei Feinstaub immer noch, obwohl jetzt auch die Grenzwerte dort eingehalten werden. Aber auch da hat es eine Verbesserung gegenüber damals mindestens um den Faktor 10 gegeben.
Seit Mitte der 80er Jahre weht also ein neuer Wind in Nordrhein-Westfalen. Dennoch ist die Luft noch nicht ganz rein. Da ist vor allem die Belastung durch Feinstaub oder Stickstoffdioxid. Ursache ist zum Großteil der Autoverkehr.
Man ist nicht am Ziel, weil auch die Erkenntnis der Wirkungsforschung ja voranschreitet. Die Wirkungsforschung hat uns gezeigt, dass zum Beispiel auch viel niedrigere Konzentrationen schon negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Insofern müssen wir mit der Luftreinhaltung auch weitermachen.
Der Kampf um reine Luft an Rhein und Ruhr geht also weiter. Anders als zu Beginn der 60er Jahre gibt es heute Institutionen im Land, die sich dauerhaft um das Problem kümmern.
Wir haben eben Landesinstitutionen wie die Landesanstalt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Wir haben aber auch starke zivilgesellschaftliche Akteure, wie eben beispielsweise den BUND Nordrhein-Westfalen. Es gibt Bürgerinitiativen in so gut wie jeder Stadt, sodass das Problem auch sozusagen weiterhin im Blick ist und dass man sagen kann, auch wenn noch nicht alles gelöst ist, dass da immer daran gearbeitet wird, dass sich die Situation verbessert.
Zeichen des Wandels gibt es bereits. Das Braunkohlekraftwerk Frimmersdorf wurde 2017 stillgelegt und im vergangenen Herbst endgültig geschlossen. Mit so einer Entwicklung hat Katrin Pittermann 1983 noch nicht gerechnet.
Das ist mir sehr nahe gegangen, weil da habe ich dann tatsächlich das Gefühl gehabt, ja, damit haben wir damals angefangen und jetzt ist es soweit. Natürlich ist es nicht, weil wir auf den Schornsteinen waren, aber da hat eine Bewegung angefangen und das war dann das erfreuliche Ergebnis dieser Bewegung.
Das war Unser Land, Geschichten aus Nordrhein-Westfalen, der Podcast zur Jubiläumsausstellung im Düsseldorfer Behrensbau. Mein Name ist Claudia Rometsch. Abonniert unseren Podcast, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Mehr erfahrt ihr auch auf unserer Website www.unser-land.nrw.